Campus Leben, dein Campus Magazin auf Radio Radieschen.
Ja, also finanziell komme ich eigentlich recht gut über die Runden, da mich meine Eltern unterstützen. Und die größte finanzielle Belastung im Studium, würde ich eigentlich sagen, ist der Studienbeitrag an sich.
Also ich muss sagen, ich komme eigentlich ganz gut finanziell über die Runden, dadurch, dass ich auch nebenbei arbeite und ich auch trotzdem noch finanzielle Unterstützung von meinen Eltern bekomme.
Ich komme eigentlich gut über die Runden. Ich muss sagen, natürlich das Studentenleben, immer unterwegs sein, fortgehen und so weiter, das ist natürlich schon die größte Herausforderung. Aber ja, Studienbeitrag natürlich auch, aber sonst würde ich sagen, ist es eigentlich ganz okay. Ab und zu brauche ich dann schon auch noch die finanzielle Unterstützung von meinen Eltern, weil es einfach nicht geht, obwohl ich nebenbei arbeite. Aber ja, ich würde jetzt sagen, es belastet mich jetzt nicht so sehr.
Viele Studierende hier am Campus sagen, dass sie gut über die Runden kommen. Die Zahlen sagen jedoch was anderes. Laut der Studierendensozialerhebung vom Institut für höhere Studien aus dem Jahr 2023 gelten um die 40% aller Studierenden in Österreich als armutsgefährdet. Das bedeutet, fast 4 von 10 StudentInnen leben mit so wenig Geld, dass sie unter die offizielle Armutsgrenze von 1572 Euro Nettoeinkommen fallen.
Was das im Alltag bedeutet, merken viele erst, wenn sie sich mit anderen Studierenden vergleichen. Wir haben nachgefragt, wo sparen Studierende hier an der FH konkret?
Wo ich versuche zu sparen, wahrscheinlich beim Essen, weil der Biller bei unserer FH ist ein Geldfresser.
Ich probiere zu sparen, indem ich weniger essen gehe.
Ja, grundsätzlich bei so Freizeitaktivitäten wie Fortgehen oder ja generell irgendwelche Festivals oder so spare ich momentan.
Ich glaube beim Fortgehen und beim Essen gehen, aber das funktioniert gar nicht so gut, deswegen.
In dieser Folge von Campus Leben wollen wir genauer hinsehen. Wir sprechen mit einer studierenden Person, die uns von ihrem Alltag unter der Armutsgrenze erzählt. Außerdem ist Martin Unger vom Institut für höhere Studien bei uns zu Gast.
Ich habe Jamal getroffen. Der ist 27 Jahre alt, kommt aus Lettland und ist vor 7 Jahren für den Bachelor nach Salzburg gezogen. Seit 4 Jahren lebt er in Wien und macht einen Master in Musikwissenschaften. Finanziell geht es Jamal im Moment ganz okay, dank Beihilfen und Förderungen. Aber das war nicht immer so. Armut ist für Jamal nichts Neues. Damit hatte Day schon vor dem Studium zu tun.
Ich war 8 und dann ist mein Vater gestorben und meine Mom war halt dann alleine und sie war dann auch arbeitslos, weil es gab so eine ökonomische Krise in Lettland und sie hat uns quasi alleine erzogen mit meiner Schwester, also ich habe noch eine ältere Schwester und das war einfach immer sehr tough. Also ich habe mich auch urgeschämt für so Secondhand-Kleidung, die ich halt tragen musste, weil meine Mom nicht leisten konnte, so in quasi normalen Geschäften unter Anführungszeichen was zu kaufen oder so.
Als Jamal nach Salzburg kam, erhielt Day zunächst keine Studienbeihilfe und musste den Bachelor mit Hilfe der Mutter finanzieren. Studierende aus EU-Ländern wie Lettland bekommen in Österreich oft erst ab dem Master Studienbeihilfe. Das liegt daran, dass sie erst nach dem Bachelor und mit längerer Aufenthalts- oder Arbeitserfahrung in Österreich Anspruch darauf haben.
War es dann so, dass ich quasi 200, 300 Euro von meiner Mutter bekommen habe und nebenbei gearbeitet habe. Ich habe auch die ganze Zeit im Studentenheim gewohnt, weil das das Billigste war. Und dann habe ich nebenbei gearbeitet, also Gastro, Hotel.
Ich wollte von Jamal wissen, ob es einen konkreten Moment gab, in dem der gespürt hat, dass das Geld einfach nicht mehr reicht, um über die Runden zu kommen. Oder auch, um sich mal eine Kleinigkeit leisten zu können.
Ich war, glaube ich, in Salzburg. Das war so mein zweites, drittes Bachelorjahr und ich war mit meiner besten Freundin aus Salzburg zu Besuch in Wien. Ich weiß nicht mehr genau, was wir gemacht haben, so eine Veranstaltung besucht oder sowas und dann bei den Friends von ihr geschlafen. Und dann halt am nächsten Tag sind wir quasi essen gegangen in so All-You-Can-Eat-Buffet, weißt du. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich halt so faken musste, dass ich keinen Hunger habe. Obwohl ich eigentlich Hunger hatte, weil ich mir das nicht leisten konnte, weißt du. Und ich war so, na, ich habe eh keinen Hunger, so, ich trinke meinen Tee oder was weiß ich, meinen Kaffee. Und das hat mich schon sehr gekickt damals in dem Moment.
Zum Start des Masters bekommt Jamal zwar rund 850 Euro Studienbeihilfe, gleichzeitig fällt aber auch die finanzielle Unterstützung der Mutter weg. Stattdessen hilft Jamal inzwischen sogar umgekehrt der eigenen Mutter, wenn es knapp wird. Ein Jobangebot von Jamals Masterbetreuerin bringt Entlastung. Knapp 20 Euro pro Stunde und das in einem Bereich, der direkt mit Jamals Studium zu tun hat und Day wirklich interessiert. Arbeiten, um studieren zu können, bleibt aber trotzdem eine Herausforderung.
Also der Grund, warum ich mein Studium abbrechen wollte, war eher mentale Gesundheit, weil ich einfach das nicht mehr gepackt habe. Das ist halt einfach so, dieser Druck war die ganze Zeit da und man musste halt innerhalb von, also im Master hast du 4 Semester Zeit, das ist halt nichts, wenn du noch nebenbei so 20 Stunden pro Woche arbeitest. Das schaffst du halt nie irgendwie, außer du bist halt neurotypisch und keine Ahnung. Aber ich glaube, auch neurotypischen Menschen strugglen damit voll.
Jamal hat uns ja erzählt, dass Day sich als Kind manchmal dafür geschämt hat, dass deren Familie wenig Geld hat. Da habe ich mich gefragt, ob dieses Gefühl von Scham auch während des Studiums wieder aufgetaucht ist. Jamal hat mir darauf eine unerwartete Antwort gegeben.
Ich würde nicht sagen, dass das mit Scham behaftet ist. Also früher natürlich, bei mir als Kind war ich sehr so ashamed of like wearing secondhand und so. Oder halt, dass ich immer so, keine Ahnung, ich muss halt entscheiden, fahre ich jetzt mit dem Bus oder gehe ich zu Fuß, kann ich mir was leisten in der Schule so, in der Mensa. Aber ich habe das jetzt so Armut ein bisschen so zum Trend geworden ist. Also es gibt ja so voll viele diese TikTok-Analysen, so man zelebriert quasi diese ArbeiterInnen-Klasse-Kultur und das machen eher so linke Personen aus der Mittelschicht, die halt nicht arbeiten müssen oder so. Sie tun sich so voll auf Arm oder sagen so, ja, ich bin so broke, aber Bruder, du fährst für einen Monat nach Thailand, keine Ahnung, und du kannst dich immer quasi auf deine Eltern verlassen. Und wie gesagt, das ist nicht aus existenziellen Gründen, dass du arbeiten musst oder so.
Jamal spricht hier über das Phänomen, dass es für manche Menschen mittlerweile fast schon ein Trend ist, sich als arm oder broke zu inszenieren, obwohl sie eigentlich aus einem sicheren, wohlhabenden Umfeld kommen. Was passieren kann, ist, dass echte finanzielle Sorgen dadurch verharmlost werden und die Erfahrungen von Menschen, die tatsächlich mit Geldproblemen zu kämpfen haben, nicht ernst genommen werden. Wer Studienbeihilfe bekommen will, muss den klassischen Weg gehen. Also nur einen Bachelor, dann sofort mit dem Master beginnen und wenn man vielleicht noch einen PhD machen will, muss das auch gleich im Anschluss passieren. Viel Zeit dazwischen bleibt nicht, sonst verliert man den Anspruch auf Unterstützung. Für Studierende, die nebenbei arbeiten oder sich eine Auszeit nehmen wollen, ist das kaum machbar. Jamal findet, das System ist unnötig bürokratisch und setzt Studierende unter Druck. Deren Wunsch für die Zukunft ist, dass es weniger Hürden gibt und mehr Räume, in denen man sich austauschen, gegenseitig unterstützen und Erfahrungen teilen kann. Bei uns im Studio ist gleich Martin Unger.
Er erforscht seit Jahren die Lebensrealität von Studierenden, unter anderem mit der Studierendensozialerhebung, einer groß angelegten Umfrage, die alle 2 Jahre ein ziemlich genaues Bild zeichnet. Laut der jüngsten Studiensozialerhebungen sind fast 40% aller Studierenden armutsgefährdet. Zu Beginn eine Verständnisfrage, wenn wir von armutsgefährdeten Studierenden reden, ab wann ist man denn eigentlich armutsgefährdet?
Grundsätzlich ist die Armutsgefährdung, wird in Europa berechnet als 60% des Medianeinkommens. Median heißt, die Hälfte der Bevölkerung hat mehr, die andere Hälfte hat weniger. Also es ist in der Regel niedriger als das Durchschnittseinkommen. Und von diesem Betrag dann wiederum 60%, das gilt als die Armutsschwelle. Und für Studierende finde ich diese Definition nicht so ganz passend, weil Studierende sind eben zwischen 18 und 100 Jahren alt. Und beispielhaft, wenn jemand 18, 19 ist, noch bei den Eltern wohnt und dort freiwillig wohnt, nicht weil es aus budgetären Gründen notwendig ist, sondern dort gerne wohnt vielleicht sogar, dann haben die in der Regel halt auch weniger Geld und würden nach dieser Definition armutsgefährdet sein, aber sie kriegen Vollpension zu Hause und das würde ich dann eher nicht als arm bezeichnen.
Was sind denn die Hauptursachen für diese alarmierenden Zahlen?
Also bevor ich auf die Ursachen komme, muss ich glaube ich erst nochmal sagen, wer ist armutsgefährdet, weil viele, glaube ich, haben immer noch ein Bild im Kopf, dass Studierende sind so zwischen 18 und 23. Man macht die Schule, man geht studieren und dann geht man arbeiten. Und ja, für viele trifft das zu, aber für viele trifft das auch überhaupt nicht zu. Hier sind wir an einer Fachhochschule, die berufsbegleitende Studien anbietet. Da sind in der Regel die Studierenden, die anfangen, sind 27 Jahre alt, wenn sie anfangen. Und genau so schaut es mit diesen, wer hat finanzielle Schwierigkeiten? Die Jungen haben sie eher nicht. Die steigen mit jedem Altersjahr, steigt der Anteil, der sagt, sie haben finanzielle Schwierigkeiten. Und zwischen 28- und 30-Jährige, die haben die meisten finanziellen Schwierigkeiten, obwohl deren Einkommen deutlich höher ist als jenes von den Jungen. Vor allen Dingen, man sieht den deutlichen Knick, wenn mit 24 die Familienbeihilfe ausläuft, wenn so gegen 26 die Studienförderung ausläuft, außer man bekommt ein Selbsterhalterinnenstipendium, die da dann erst anfangen. Also es gibt so bestimmte Altersschwellen, ab wo es kritischer wird. Aber das Wichtigste ist, Ende 20, da sind die Leute, die die größten finanziellen Schwierigkeiten haben.
Und was sind denn dann die Hauptursachen für diese Studierenden?
Also die Hauptursache ist, was sie in den Umfragen angeben, dass die Eltern sie nicht mehr unterstützen können. Dann ist es in der Regel so, dass wenn man eben so alt ist, dann haben die, viele von denen haben erst später angefangen, haben davor gearbeitet und fallen deswegen auch aus allen möglichen Familienbeihilfestipendien oder sowas raus, mit Ausnahme eben von dem Selbsterhalterinnenstipendium, müssen dann die Erwerbstätigkeit aufrechterhalten, haben entsprechend schon Wohnung, vielleicht schon Familie, vielleicht Kinder oder so weiter. Dann steigen die Kosten nochmal richtig, wenn man vor allem, wenn Kinder dazukommen. Ja, und dann berichten viele in unseren Umfragen, haben wir offene Felder auch, wo sie reinschreiben können. Und sehr viele berichten, dass sie sich in einem Teufelskreis befinden. Ja. Also, und der Teufelskreis besteht darin, mir fehlen ein paar hundert Euro, also muss ich meine Erwerbstätigkeit ausweiten, noch mehr arbeiten, dann habe ich weniger Zeit zum Studieren, dann brauche ich noch länger fürs Studium und so weiter.
Wie steht denn Österreich eigentlich im europäischen Vergleich da? Ist Armut unter Studierenden hierzulande besonders stark ausgeprägt?
Also, so wie ich vorher geschildert habe, es sind nicht die Jungen, sondern es sind die älteren Studierenden. Das gilt europaweit. Meistens, und wir haben aber sehr, sehr unterschiedliche Systeme. Also eigentlich haben wir ein Durchschnittsalter und den Anteil der über 30-jährigen Studierenden in Österreich, den treffen wir sonst in Skandinavien. Ja, Schweden, Finnland, Norwegen, Island auch, dort schaut das so aus. In Frankreich zum Beispiel sind die Studierenden durchschnittlich 22 Jahre alt. Ja, also wer da 25 ist, der ist schon besonders alt. Und da haben viele bei uns noch gar nicht mal angefangen zu studieren. So, und natürlich sind dann eben sozusagen in Frankreich, finde ich dann auch viel, viel weniger Armutsgefährdete oder Studierende mit finanziellen Schwierigkeiten, weil da die Eltern noch mehr unterstützen, weil die meisten Stipendiensysteme in Europa Altersgrenzen haben. Und wenn ich eben eine ganz junge Studierendenpopulation habe, dann fallen die quasi dann noch alle drunter und bei uns eben nicht.
Dann in der Studie werden ja vier Gruppen besonders hervorgehoben. Zum Beispiel Studierende mit Betreuungspflichten, also solche, die sich um Kinder und Angehörige kümmern. Und eine weitere Gruppe sind Personen, die selbst gesundheitliche Probleme haben. Warum sind diese denn besonders betroffen?
Was besonders schwierig für die Menschen mit einer Erkrankung ist, dass sie in der Regel nicht eine 40-Stunden-Woche machen können. Und oder, dass es viele Erkrankungen gibt, die man so gar nicht merkt, die die Betroffenen auch gar nicht so richtig stören, aber die so schubweise kommen. Und wenn ich halt dann irgendeinen Krankheitsschub habe, für 3-4 Wochen außer Gefecht bin, und das sind dann genau die Prüfungswochen, habe ich in Wahrheit das ganze Semester verloren. Und wenn ich in der Woche, das liegt vor allen Dingen auch ganz stark, sagen viele, an den Medikamenten, die sie nehmen müssen, dann kann ich halt nicht 40, sondern vielleicht nur 20 Stunden in der Woche studieren und brauche halt deutlich länger. Und darauf sind viele Systeme nicht wirklich ausgerichtet. Bei den Pharmaschulen schon gar nicht, bei den Unis kann man sich das organisieren. Aber die Unis, die werden jetzt auch seit einiger Zeit für die sogenannten prüfungsaktiven Studierenden bezahlt und machen immer mehr Druck, dass die Studis quasi so ein Minimum an EZTS erwerben, damit die Uni auch Kohle für sie kriegt. Also das bringt die Leute dann halt noch mehr unter Druck.
Besonders betroffen von Armut sind unter anderem Studierende aus sogenannten bildungsfernen Haushalten. Warum ist das eigentlich so? Und wer ist eigentlich bildungsfern?
Ja, also eine hundertprozentige Definition von bildungsfernen gibt es da auch nicht. Manche konzentrieren sich und reden von den First-Generation-Studierenden. Das sind dann die, wo die Eltern nicht studieren haben. Dann gibt es jetzt noch die Erweiterung First in Family, wo auch Geschwister und keine Onkel, Tanten und so weiter studiert haben. Da geht es vor allen Dingen darum, dass man jemanden in der Familie hat, der einem sozusagen das Systemstudium erklären kann. Man kann auch bildungsfern auch, das machen wir meistens, weil der Unterschied bei uns in Österreich nicht so besonders groß ist, ob ein Elternteil Matura hat oder nicht. Und Matura oder Studium in der jetzigen Elterngeneration macht sozusagen für die Kinder wenig Unterschied. weil man offenbar vor 20, 30 Jahren mit der Matura eben auch in gute Jobs und so weiter noch gekommen ist. Der Zusammenhang, wenn es jetzt wieder um die finanziellen Probleme geht, dass diese Studierenden, die gehören genau zu denen, die später zu studieren anfangen. Also die sind in der älteren Gruppe, weil die eben in der Schule öfter schon auf irgendeinen Track landen, der nicht zu einer Matura führt oder dass sie nach der Matura, ja, jetzt muss erstmal Geld her oder so weiter und ich muss erstmal nach der BHS oder so arbeiten gehen. Und die dann entweder eine Berufsreifeprüfung machen oder eben nach ein paar Jahren Erwerbstätigkeit noch zu studieren anfangen. Und deswegen überlagert sich das, dass es genau diese Gruppe sind, die dann im Studium Ende 20, Anfang 30 sind.
Auch Studierende mit Migrationshintergrund gelten als besonders gefährdet. Woran liegt das und wer zählt in der Studie als Migrantin?
Migrationshintergrund definieren wir, wenn beide Elternteile im Ausland geboren sind. Der Punkt ist, dass die Migrationshintergrund betrachten wir vor allen Dingen bei den Bildungsinländerinnen, also die, die hier die Schule abgeschlossen haben. Und diese Gruppe zerfällt viel, viel stärker als alle österreichischen Studierenden in zwei Gruppen. Da gibt es sozusagen die aus den hochgebildeten und auch gut verdienenden Elternhäusern und es gibt die, die aus den geringverdienenden und wo die Eltern vielleicht nicht mal einen Pflichtschulabschluss haben oder so kommen. Und es fehlt quasi die ganze Mittelschicht, die eigentlich bei uns die größte Gruppe ist und den größten Bund. Dann gibt es halt ein paar Reiche und ein paar Ärmere oder so. Und das ist genau bei Leuten mit Migrationshintergrund anders. Man weiß aus sehr vielen Bildungsstudien, auch aus anderen Ländern in Europa, dass viele migrantische Familien für ihre Kinder enorm hohe Bildungsaspirationen haben. Allen voran türkische Familien. Also das ist das Mindeste, was sie von ihren Kindern erwarten, ist, dass sie Medizin studieren. Das ist das absolute Minimum. Und wenn das nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann ist Anwalt, Anwältin ist sozusagen gerade noch akzeptabel. Weil das ja wahrscheinlich auch ein Driver, warum die überhaupt ausgewandert sind, damit es ihren Kindern besser geht. Und das sind halt zwei Berufe, die eigentlich fast in jedem Land der Welt hohes Prestige haben und die werden dann angestrebt. Eines der Hauptprobleme ist, dass sie unser ganzes Schulsystem schon mal nicht verstehen. Wie viele Wege und welchen Weg muss ich eigentlich einschlagen, damit meine Kinder oder für meine Kinder dabei unterstützen, damit sie da hinkommen? Allein schon sozusagen die Informationen sind alle da. Hier in Wien gibt es die auch in allen möglichen Fremdsprachen. Aber die fallen in erster Linie in ihre Community zurück und befragen dann in ihren eigenen Nachbarinnen, Cousinen, Cousins und so weiter und gelangen nicht wirklich an die amtlichen Informationen, wo ihnen diese ganzen Wege aufgezeichnet werden würden. Das heißt, es ist so gar nicht ganz klar, was müsste mein Kind eigentlich machen, welche Schulen besuchen, damit sie das überhaupt schaffen könnten. Und dann haben wir natürlich bis hinauf in die Matura haben wir Sprachschwierigkeiten. Also man sieht, dass sie, wenn sie nicht die Erstsprache Deutsch haben, zum Beispiel auch schlechtere Mathe-Noten kriegen, weil es relativ viele Textaufgaben in Mathe gibt und die letzten Jahre immer mehr zugenommen haben.
Es gibt Studierende, die anfangs gut finanziell aufgestellt sind und erst im Laufe des Studiums in die Armut rutschen. Woran könnte das liegen?
Weil eben am Anfang die Eltern noch unterstützen, vor allem wenn man eben jung ist und nach der Schule anfängt oder halt ein Gap Year macht oder so und dann anfängt. Dann gibt es noch Familienbeihilfe, die halt irgendwann ausläuft. Dann kriegt man vielleicht Studienbeihilfe, die dann irgendwann ausläuft. Und dann nimmt der Druck zu, erwerbstätig zu sein. Und vielleicht ein paar Worte zur Erwerbstätigkeit. 70% arbeiten von den Studierenden. Allerdings gibt es ein Viertel davon auch an, ich sehe mich selbst in erster Linie als erwerbstätiger Mensch, der nebenbei studiert. Von den anderen sagt zwar die große Mehrheit, aber auch so um die 70%, sie müssen arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber ganz viele sagen auch, ich gehe arbeiten, um Berufserfahrung zu sammeln. Und das hat die letzten Jahre trotz aller steigenden finanziellen Schwierigkeiten zugenommen, ich gehe arbeiten, damit ich mir mehr leisten kann.
Glauben Sie, dass Armut unter Studierenden in den kommenden Jahren eher zunehmen oder abnehmen wird?
Es hängt ganz, ganz viel tatsächlich von der Wirtschaftskonjunktur ab. Weil davon hängt es auch ab, gibt es Studijobs oder nicht. Wenn viele Eltern ihre Jobs verlieren würden, weil eine große Wirtschaftskrise kommt, dann werden sie auch ihre studierenden Kinder nicht mehr unterstützen können. Also eine wirkliche Zukunftsprognose traue ich mir da nicht zu, aber ich glaube wirklich, es hängt stärker von so allgemeinen Krisen ab.
Wenn Studierende in Österreich finanziell nicht über die Runden kommen, also wenn sie von zu Hause keine Unterstützung bekommen oder so viel arbeiten müssen, dass für das Studium keine Zeit mehr bleibt, können Sie verschiedene staatliche Förderungen beantragen.
Während der gesamten gesetzlichen Mindeststudiendauer hast du Anspruch auf Familienbeihilfe. Bei Studien, die in Abschnitte gegliedert sind, kommt pro Abschnitt ein Toleranzsemester dazu. Bei allen anderen Studien darfst du sogar ein ganzes Toleranzjahr nutzen. Für ein Bachelorstudium, das in der Regel eine Mindeststudiendauer von 6 Semestern hat, bedeutet das, du hast insgesamt bis zu 8 Semester Anspruch auf Familienbeihilfe. Also Mindeststudienzeit plus ein Toleranzjahr. Ab 2025 beträgt die Familienbeihilfe für Studierende ab dem 19. Geburtstag genau 200,40 Euro pro Monat. Solange deine Eltern dich unterstützen und ihr im selben Haushalt wohnt, wird das Geld an sie überwiesen.
Bei der Studienbeihilfe schaut die Behörde zuerst auf deine soziale Lage. Das heißt auf dein Einkommen, deinen Familienstand und wie viele Personen in deinem Haushalt leben. Außerdem musst du deinen Studienerfolg regelmäßig nachweisen. Erfüllst du diese Bedingungen nicht mehr, kann es passieren, dass du bereits ausgezahlte Beiträge zurückzahlen musst. Die Beihilfe beginnt bei 404 Euro im Monat. Hast du Kinder, erhältst du pro Kind monatlich rund 150 Euro zusätzlich. Studierende mit Behinderung bekommen abhängig vom Grad und der Art der Behinderung weitere Zuschläge.
Außerdem gibt es noch das Selbsterhalterstipendium. Dieses richtet sich an alle, die vor dem Studium schon mindestens 4 Jahre gearbeitet und sich somit selbst erhalten haben. Es ist ein fixer Betrag, der bis zu 1034 Euro pro Monat, ab 27 Jahren sogar bis zu 1072 Euro ausmacht. Zuschläge für Kinder oder für Menschen mit Behinderungen sind dabei möglich. Die Höhe orientiert sich dabei aber nicht an deinem früheren Gehalt, sondern allein daran, ob du in diesen 4 Jahren genug verdient hast, dich quasi schon selbst erhalten hast.
Befindest du dich in der letzten Phase deines Studiums, kann das Studienabschlussstipendium helfen. Du musst dein Studium innerhalb von 18 Monaten abschließen und in den Jahren davor keine Studienbeihilfe erhalten haben. Wer neben dem Studium arbeitet, muss den Job kündigen, um ein Stipendium zu bekommen.
Neben der Studienbeihilfe gibt es auch diese sogenannte Wohnbeihilfe, die einen Teil der Mietkosten decken kann. In jedem Bundesland gelten dafür aber eigene Regeln. Mit dem Wohnbeihilferechner auf der Website der Stadt Wien kannst du herausfinden, ob und in welcher Höhe du Anspruch darauf hast. Auch WGs können hierbei gefördert werden, solange alle Bedingungen erfüllt sind. Auf studieren.at findest du die Links zu den Informationsseiten aller Bundesländer und du wirst direkt sogar weitergeleitet.
Also Familienbeihilfe, Studienbeihilfe, Selbsterhalterstipendium, Studienabschlussstipendium und Wohnbeihilfe sind die wichtigsten staatlichen Instrumente, die Studierende in Wien finanziell Luft verschaffen können. Informiere dich genau, halte Fristen ein und nutze die Unterstützung, die dir zusteht. Alle Details und Antragsformulare findest du gebündelt auf studieren.at.
Wenn ihr selbst betroffen seid oder jemanden kennt, der Unterstützung braucht, scheut euch nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen und informiert euch über eure Möglichkeiten.
Danke an alle, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Wir wünschen euch alles Gute und viel Kraft für euren Studialltag. Ich bin Renja Prechtl.
Und ich bin Heidi Wedel.
Campus Leben auf Radio Radieschen am Mittwoch ab 11. Alle Infos auf radio-radieschen.at.